Erster Teil. Es ist Zeit. Ich bin 43 Jahre alt. Statistisch gesehen befinde ich mich in der zweiten Hälfte meines Lebens. Irgendetwas zwischen 73,4 und 76,3 Lebensjahren werde ich, theoretisch, zählen können. Es ist Zeit, über den Tod nachzudenken. Ach ja, nur weil meine zweite Halbzeit läuft? Vielleicht ist es mit dem Tod wie mit anderen großen Lebensfragen, für die einfach nie der richtige Zeitpunkt ist. Fragst du als Kind nach dem Tod, wird dir was vom Himmel, von Engeln und von Leuten, die von oben auf dich aufpassen, erzählt. Fragst du als Erwachsener nach dem Tod, schauen dich alle mit großen Augen an oder betreten zur Seite. Tod ist Vakuum. Tod ist tatsächlich Vakuum, das weiß ich seit dem 5. Mai 2016. Aber das Thema Tod braucht kein Vakuum zu sein. Es ist doch die ganze Zeit über da, ob wir es tot schweigen oder nicht. Von Kindesbeinen an werden wir angefeuert zu leben und, wenn wir es gut treffen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Alle sind da, um uns zu unterstützen, Personen wie Systeme. Alles ist auf die Zukunft, auf das Wachsen und Gedeihen ausgerichtet. Doch wenn der Fall der Fälle eintritt, stehst du plötzlich allein da. Und falls es doch Hilfe gibt, findet dieser Teil des Lebens hinter verschlossenen Türen statt. Vielleicht ist es mit dem Tod wie mit der Stille, die wir selten aushalten können, aus Angst vor dem, was kommen könnte. Fragen, die wir nicht laut auszusprechen wagen. Gedanken, Gefühle, die wir fein säuberlich weggepackt haben. In den ersten Monaten nach dem 5. Mai 2016 war es mir nicht möglich, die Augen zu schließen und in mich hineinzuhorchen. Ich kam mir wie ein Fass vor, das bis zum Rand mit Schmerz, Angst, Einsamkeit, Verlorenheit gefüllt war und überzulaufen drohte, sobald ich nur den kleinen Finger hineintauchte. Schon mit dem Niederschlagen der Lider setzte ein Strudel ein, der mich hinabzog. An Meditation war gar nicht. An Yoga nur mit geöffneten Augen zu denken. Ich musste unbedingt Oberwasser behalten, irgendwie überleben, also bloß schnell die Augen wieder öffnen, nicht nachdenken, nicht fühlen, weitermachen. Wir können an der Türklinke rütteln, so viel wir wollen. Doch wir können nicht hinter die Tür blicken. Uns wird etwas genommen. Ein Mensch, eine Weltordnung. Und solange wir leben, bleibt die Gleichung offen. Ist der geliebte, tote Mensch jenseits der Tür gut aufgehoben? Werde ich gut aufgehoben sein, wenn ich einst tot bin? In dem Moment, da sich die Tür schließt, bleiben wir unwissend zurück. An die Stelle von Fakten treten Gefühle und Spekulationen. Wie sieht es wohl im Mann der Verstorbenen aus, in ihrer Mutter, ihrem Bruder, ihrer Freundin? Vor dem Tod meines Bruders hatte ich, wie ich jetzt weiß, nicht ansatzweise eine Vorstellung von Trauer und Verlust. Heute traue ich mir, durch meine eigenen Erfahrungen zu Trauernden offener zu begegnen. Ich habe den Mut, dem Elefanten im Raum Raum zu geben. Ich habe die Kraft, Gefühle auszuhalten. Ich setze der Sprach- und Machtlosigkeit dieses Hörbuch entgegen und versuche, Floskeln der Hilflosigkeit durch Nähe und Tiefe zu ersetzen. Ist das etwas, das wir alle lernen können? Ich habe den Eindruck, dass wir die Auseinandersetzung mit dem Tod und den Hinterbliebenen am liebsten den Profis überlassen, Pastorinnen und Seelsorgern, Bestattern, Ärztinnen, Pflegern, Psychologen und Traumatherapeutinnen. Ringsum sind alle erleichtert, wenn der Trauernde sich professionell helfen lässt. Dabei könnten enge Freunde, aber auch Sie und ich, vielleicht genauso unterstützen, beim Reden, Schweigen, Aushalten. Wenn es uns gelänge, dem Schmerz in die Augen zu blicken. Mit jedem Tag Leben mache ich mehr Erfahrungen. Ich lerne die Babys meiner Freundinnen kennen und verabschiede mich von Menschen, die die Erde verlassen haben. Je älter ich werde, desto näher rückt der Moment, da meine Eltern, meine Geschwister und ich sterben werden. Kommen und gehen. Unaufhörlich. Mein Leben findet zwischen zwei Polen statt, pendelt zwischen Liebe und Angst. Alles, was ich liebe, werde ich eines Tages unweigerlich loslassen müssen. Auf manche Formen der irdischen Endlichkeit kann ich mich zumindest gedanklich vorbereiten. Angst machen sie mir trotzdem. Und dann sind da die Schicksalsschläge, die aus einem Leben zwei machen. Eins davor und eins danach. Ihre Tragik liegt im völlig unvorbereiteten Hereinbrechen, im Außerkraftsetzen der natürlichen Ordnung und in der schieren Unmöglichkeit zu begreifen, was gerade passiert. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Plötzlich ist da nur noch Angst. Und ob und wie es uns gelingt, zu so etwas wie Stabilität zurückzufinden, wird zur Aufgabe unseres Lebens. Jede Angst beginnt im Kopf. Können wir sie dort auch beenden? Meine Spurensuche beginnt. Ich reise in meine Vergangenheit, mein Leben davor und rekonstruiere meine Begegnungen mit dem Tod. Dabei betrachte ich mich als durchschnittliches Kind des Jahrgangs 1977, behütet im ländlichen Siegerland aufgewachsen. Meine jetzt pensionierten Eltern, Vater Verwaltungsbeamter, Mutter Kindergärtnerin, hatten keine beruflichen Berührungspunkte mit Sterben und Tod. Ich möchte nachspüren, in welchen Formen mir Tod und Trauer begegneten und was das mit mir machte. Meine Erinnerungen sind Pflastersteine auf meinem Weg in die Vergangenheit. Sie bringen mich dem näher, was ich einmal sah, dachte, fühlte. Wer weiß, vielleicht sind sie Geschichten, die ich mir selbst immer wieder erzählte, und mit jedem Erzählen kleideten sich Nuancen in anderen Farben. Vielleicht sind manche Erinnerungen mit anderen verschmolzen. Vielleicht haben sich im Laufe der Zeit Lücken geschlossen oder aufgetan. Wenn aber mein Herz im Spiel war, wenn ich besonders intensiv fühlte, haben sich die Momente felsenfest in mir verankert. Auch die, die ich gern vergessen hätte. Als meine Mutter ins Krankenhaus gebracht wurde, um Flo auf die Welt zu bringen. Angst. Als Muttis Freundin mir grüne Haarspangen in den Kindergarten brachte, zum Trost, weil Mutti mit dem frisch entbundenen Flo noch ein paar Tage lang im Krankenhaus blieb. Freude. Als meine Schwester im Morgengrauen mit ihrer Tanzgruppe zum Deutschen Turnfest nach Berlin aufbrach. Angst. Als ich im Weihnachtsstück den Engel spielen durfte. Stolz. Als ich verbotenerweise mit Muttis goldener Uhr spielte und sie im Gebüsch verlor. Angst. Als wir einen Ausflug an den Rhein machten und ich meinen neuen rot-weiß gestreiften Rock tragen durfte. Glück. Das Meer der Erinnerungen. Es ist wohl so trügerisch und tückisch wie jedes Wasser. Manche Wellen sehe ich von Weitem kommen. Langsam pirschen sie sich an mich heran. Das gibt mir Zeit, mich vorzubereiten. Ich gehe ein paar Meter den Strand hoch und warte ab. Die Gedanken ziehen sich zurück, machen Platz. Dann bricht die Welle und läuft am Strand aus. Andere Erinnerungen schießen geisierend gleich vor mir hoch. Ich kann mich nicht mehr in Sicherheit bringen und werde nass. Ich höre mich unter Menschen aus meinem Umfeld um, die ihre eigenen Erfahrungen mit einem Schicksalsschlag gemacht haben. Was wird mir Katja erzählen, die innerhalb kurzer Zeit nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihren Vater und ihren Bruder verlor? Was möchte Victoria mit mir teilen, deren bester Freund gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde? Was weiß Ines, deren Bruder sich das Leben nahm, davon, wie man den Tod überlebt? Finden sie ein Licht? Gibt es Heilung? Und ich werfe einen Blick auf mein Danach und versuche, Worte dafür zu finden, was der plötzliche Tod meines Bruders mit mir gemacht hat und welche Bewältigungsstrategien ich fand. Unser Leben ist dafür da, gelebt zu werden. So wie ein Kilo Pfirsiche dafür da ist, gegessen zu werden. Nach dem letzten Bissen ist nichts mehr da. Alles weg. Alles gegessen. Alles gelebt. Sorgen wir dafür, dass wir es gut leben können, auch und gerade im Angesicht seiner Endlichkeit.